und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Mein Name ist Dr. Anthony Post. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Speakerin und ich spreche in diesem Podcast über mein absolutes Lieblingsthema: gesunde Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache. Wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine strenge Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 139. Heute geht es darum, ob Genuss beim Essen gesund ist. Denn mir hat eine Hörerin geschrieben, dass ich immer so viel über Genuss sprechen würde und dass Genuss und Freude beim Essen so viel in Balance bringen würde. Und sie würde das sehr gerne glauben, sie kann das aber nicht so richtig nachvollziehen und ob ich nicht meinen würde, dass das vielleicht sogar eine gefährliche Botschaft sei. Also das ging auch so ein bisschen in die Richtung Freibrief. Da hatte ich ja in der letzten Episode auch schon drüber gesprochen, weil, und das ist so die Angst dahinter, sie glaubt, dass wenn sie nur das essen würde, was ihr schmeckt, dann würde sie auch auf jeden Fall nur noch ungesunde Sachen essen. Und das ist natürlich eine total berechtigte Frage. Und deshalb gibt es heute eine Podcast-Episode dazu. Also ist die Empfehlung, das Essen zu genießen, gesund? Oder ist es tatsächlich ein Freibrief, nur noch ungesunde Sachen zu essen? Das ist übrigens auch ein Thema in unserem Buch, relativ weit hinten. Also in unserem Buch Gesundheit kennt kein Gewicht. Das habe ich zusammen mit meiner Kollegin und Freundin Petra Schleifer geschrieben. Und das haben offensichtlich noch nicht alle gelesen. Ich frage mich natürlich, warum. Also falls du es noch nicht gelesen hast, dann kauf dir das sehr, sehr gerne. Würde uns sehr freuen. Es gibt es als Hardcover und aber auch als E-Book. Und ja, das Hörbuch, da überlegen wir gerade, was wir machen könnten, ob es eventuell doch noch ein Hörbuch geben könnte. Auf jeden Fall in unserem Buch auf Seite 204 geht es darum, den Genuss beim Essen wieder zu entdecken. Und das Kapitel habe ich geschrieben, dass ich der Überzeugung bin, dass Genuss, ich zitiere, die stärkste ungenutzte Ressource im Gesundheitswesen ist. Und warum das so ist, darum geht's heute. Wir glauben ja so oft, dass Genuss und gesunde Ernährung überhaupt nicht zusammenpassen. Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. GenussesserInnen leben statistisch gesehen sogar gesünder als Menschen, die Regeln und Verbote in ihrer Ernährung haben. Und dann schauen wir uns das doch mal an, welchen Einfluss Genuss und Freude beim Essen auf die Gesundheit und auch auf die Lebensqualität haben. Zuerst eine kurze Definition. Was ist denn überhaupt Genuss? Genuss wird definiert als eine positive Sinnesempfindung, die mit körperlichem oder geistigem Wohlbehagen verbunden ist. Und Genießen lenkt die Aufmerksamkeit auf die sinnliche Wahrnehmung eines schönen Objektes oder eines angenehmen Vorgangs, sodass ein gutes Gefühl oder beispielsweise auch eine angenehme Erinnerung auftaucht. Und beim Genießen wird mindestens ein Sinnesorgan erregt, oft sind es mehrere. Bestimmt kennst du den Ausspruch Genuss mit allen Sinnen oder Genießen auf allen Ebenen. Was als Genuss empfunden wird, wird durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst. Also beispielsweise unsere genetische Ausstattung kann beeinflussen, wie wir Geschmack und Geruch wahrnehmen. Ein Beispiel hier, ich hasse Kaki. Ich glaube, Kaki ist so die einzigste Frucht, mit der ich absolut nichts anfangen kann. Die schmeckt einfach nur für mich. Also ich mag den Geschmack nicht. Und meine Schwester, die liebt Kaki, ist ihre Lieblingsfrucht. Also es ist ganz, ganz spannend und ich kann die einfach nicht essen. Dann haben wir natürlich als Faktor früher gemachte Erfahrungen. mit bestimmten Lebensmitteln, denn die können unsere Erwartungen und unsere Wahrnehmung von Genuss beeinflussen. Also positive Erinnerungen beispielsweise an ein Gericht können es genussvoller machen. Wenn wir dann beispielsweise daran denken, ne, wie schön da diese Erinnerung ist und welches Gefühl wir da hatten, dann fällt es uns sehr viel leichter, auch im jetzigen Augenblick wieder in den Genuss zu kommen. Was auch ein großes Thema ist, ist die Konditionierung, das heißt eine wiederholte Exposition gegenüber bestimmten Lebensmitteln. Also wenn ich bestimmte Lebensmittel immer wieder esse oder nicht esse, kann Vorlieben formen. Zum Beispiel kann man ja auch lernen, bestimmte Lebensmittel zu mögen, wenn sie oft gegessen werden. Und das sieht man beispielsweise auch bei Kindern, wenn man immer wieder Lebensmittel anbietet, natürlich ohne Druck, ohne Zwang. Ich bin auch überhaupt keine Freundin davon zu sagen, probier doch mal, weil das baut auch wieder Druck auf. Also wirklich, also meine Empfehlung, Lebensmittel auf den Tisch stellen, bestenfalls selber auch mit Genuss essen und dann bekommen die Kinder Lust, das auch mal zu probieren. Und oft müssen wir uns an Geschmäcker sozusagen auch erstmal ein bisschen gewöhnen. Dann gibt's natürlich unfassbar viele kulinarische Traditionen. Also unterschiedliche Kulturen haben verschiedene traditionelle Gerichte und auch Geschmacksprofile, die bestimmen, was als genussvoll empfunden wird. Und was beispielsweise in einer Kultur als Delikatesse gilt, kann in einer anderen Kultur abgelehnt werden oder sogar als eklig empfunden werden. Also es sind so ein paar Faktoren. Es gibt natürlich noch viele mehr. Essgewohnheiten, Werbung, Medien, Bewusstsein, Wissen über gesundheitliche Vorteile oder Nachteile bestimmter Lebensmittel, persönliche Ernährungsentscheidungen, körperlicher Zustand. Also zum Beispiel, wenn wir sehr hungrig sind, dann schmeckt das Essen besser. Wenn wir irgendwie den ganzen Vormittag Skifahren waren, niemals schmeckt der Kaiserschmarrn so gut wie auf der Hütte. Also das sind alles Faktoren, die bestimmen oder die mit beeinflussen, was wir als Genuss empfinden. Und diese Faktoren wirken natürlich oft zusammen und sie beeinflussen unsere Vorlieben, aber auch Abneigungen gegenüber bestimmten Lebensmitteln. Und was ganz wichtig ist, Genuss ist subjektiv und damit auch individuell unterschiedlich. Also was ich zum Beispiel genieße, kannst du voll furchtbar finden und umgekehrt. Jetzt gucken wir uns doch mal die Zahlen, Daten, Fakten an. Wie wirkt sich denn Genuss auf das Essverhalten, auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden aus? Ich habe es gerade schon angedeutet. Genuss führt dazu, sich wieder mehr an den inneren Signalen wie Hunger und Sättigung zu orientieren. Und ich habe es ja auch schon gerade gesagt, GenussesserInnen ernähren sich statistisch gesehen ausgewogener und hochwertiger. Und Konzentration auf Genuss beim Essen kann lebenslange gesunde Essgewohnheiten fördern. Also auch hier wird dich wahrscheinlich nicht überraschen, wir sind wieder bei der Achtsamkeit. Wenn ich mehr im Moment bin, wenn ich mehr mit meinem Körper verbunden bin, wenn ich mehr mit meinen Bedürfnissen verbunden bin, kann ich auch mehr oder vielleicht besser entscheiden, was ich denn wirklich brauche, was ich denn wirklich möchte und sehr viel bedürfnisorientierter essen, als wenn ich beispielsweise gerade im Hamsterrad bin und mich überhaupt gar nicht auf irgendwas im Außen so richtig konzentriere, also, oder nee, wenn ich mich gar nicht so richtig auf mein Inneres konzentrieren kann, sondern eigentlich nur die ganzen Faktoren von außen plötzlich so laut sind. Wenn wir bei uns sind, wenn wir Essen genießen, dann neigen wir dazu, uns auch bewusster für die Qualität unserer Lebensmittelauswahl zu entscheiden. Also wenn Menschen genießen, wählen sie häufiger nährstoffreiche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Proteinquellen aus, die dann langfristig auch die Gesundheit fördern können oder beitragen können. Und Menschen, die Essen als angenehme Erfahrung betrachten, die neigen dazu, ein gesünderes Essverhalten zu praktizieren. Und du weißt, gesünder hier immer in Anführungszeichen, weil auch das ist höchst subjektiv. Es geht darum, viele verschiedene Lebensmittel zu essen, ausgewogen zu essen. Und sie essen aber auch langsamer, weil sie beispielsweise mehr auf ihre Sättigungssignale achten und sind weniger anfällig für übermäßiges Essen oder emotionales Essen, wobei das jetzt auch nichts Schlechtes ist, ja, emotional zu essen. Ich verlinke dir da auch gerne die Podcast-Episode, die ich mal dazu gemacht habe, und auch mal übermäßig zu essen. Das ist völlig normal. Ja, das passiert einfach aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn wir gut mit uns verbunden sind, wenn wir keine Verbote in unserer Ernährung haben, keine Kontrolle, nicht alles mit dem Kopf steuern, dann gleicht das in der Regel der Körper auch wieder aus. Und was auch ganz spannend ist, es gibt Studien, dass der Fokus rein auf den gesundheitlichen Nutzen von Lebensmitteln sogar kontraproduktiv sein könnte. Also ich habe mehrere Studien natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt, und in der einen gibt es Hinweise darauf, dass wenn Menschen ihren Fokus rein auf die gesundheitsfördernde Wirkung von Lebensmitteln legen, dass das die Aktivität in den Geschmacks- und Belohnungsbereichen des Gehirns verringert. Was bedeutet das jetzt genau? Ja, es motiviert nicht unbedingt, gesund in Anführungszeichen zu essen. Also das Gehirn erwartet dann im Prinzip schon im Vorfeld, dass gesunde Lebensmittel geschmacklos sind. Und die Vorfreude auf die in Anführungszeichen ungesunden Lebensmittel, also das ist dann ja in der Regel das, was wir uns verbieten oder wo wir Schuldgefühle haben, wenn wir das essen, ja, das macht es dann erst recht spannend, und dann wird das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Und das Ganze ist umso ausgeprägter, wenn die Menschen eine chronische Diätgeschichte haben. Und vielleicht kennst du ja diesen Satz, Gesundes kann auch lecker sein. Das verstärkt natürlich diese Wahrnehmung. Also dieser Satz ist komplett kontraproduktiv, würde ich persönlich nicht mehr so sagen. Ich wollte jetzt gerade sagen, würde ich nicht so sagen, aber tatsächlich habe ich das früher auch gesagt. Ich würde das jetzt nicht mehr so sagen. Und das wirft auch so ein bisschen die Frage auf, wie immer, wie wir kommunizieren, weil wir wissen ja, Worte haben Macht. Und ich frage mich halt ganz oft, ob so die meisten Gesundheitskampagnen einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie solches Wording ja benutzen, und ob dann nicht einfach generell unsere gesamte Ernährungskommunikation ja wirklich ein großes Verbesserungspotenzial hat, weil das Problem ist ja heutzutage, so wie wir auch über Essen sprechen, wir sehen Essen ja gar nicht mehr als Interaktion an, die soziale und kulturelle Identität prägt, sondern wir haben oft so einen Fokus auf die reine Nährstoffaufnahme. Also Essen ja ist in allen Kulturen sozusagen die erste Sprache, mit der Kleinkinder die Welt kennenlernen. Wenn wir essen, ja, in der Familie, dann erfahren beispielsweise schon ganz kleine Kinder, selbst wenn die das noch gar nicht in Worte fassen könnten, aber ganz unbewusst erfahren sie das ja, was in ihrer Familie und ihrer Kultur auf den Tisch kommt, welche Werte beispielsweise auch wichtig sind. Und Essen bietet ja auch die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen und zwischenmenschliche Beziehungen zu festigen. Und wenn wir immer nur den Fokus auf die reine Nährstoffaufnahme legen oder darauf legen, was jetzt in Anführungszeichen gesund und ungesund ist, dann geht uns das verloren. Dann nimmt uns das auch aktiv die Möglichkeit, wirklich Essen genießen zu dürfen. Weil wenn ich immer nur diesem Ziel hinterher jage, beispielsweise Gewicht zu verlieren, mich gesünder zu ernähren, gesellschaftlichen Körperidealen zu entsprechen, dann hat Essen nicht mehr die Funktion, die es früher hatte und die tatsächlich auch gesund für uns ist, ne? Zwischenmenschliche Beziehungen zu festigen, Zeit miteinander zu verbringen, all das, was ich gerade gesagt habe. Also wir nehmen uns tatsächlich da auch sehr viel weg, wenn wir uns nicht erlauben zu genießen. Und warum ist das eigentlich so? Warum erlauben wir uns das oft nicht mehr? Essen befriedigt grundlegende Bedürfnisse. Jetzt sind wir natürlich hier bei der Psyche, ja, unter anderem nach Lustgewinn, nach Entspannung, nach Zufriedenheit. Und es gibt eine Studie aus dem Jahr 2002, die sehr viel zitiert wird, wenn es um Genuss geht. Und die hat aufgezeigt, dass 49% der Befragten Genuss mit Sünde verbinden und 24% überhaupt nie ohne Reue genießen können. Also die Schuldgefühle belasten den Genuss zum Teil so sehr, dass der Genuss selbst den Stress auslöst, also selbst Stressor wird. Und da frage ich mich dann schon, in was für einer Welt leben wir eigentlich, dass wir es uns gar nicht mehr erlauben dürfen zu genießen? Und wenn wir das jetzt nochmal weiterdenken, komme ich natürlich mit einer äußerst provokativen Frage. Dürfen in unserer Gesellschaft mehrgewichtige Menschen überhaupt ihr Essen genießen? Wird das akzeptiert? Ist das erlaubt? Und ich behaupte, nein. Du musst eigentlich nur mal in irgendeine Kommentarspalte schauen, wenn eine mehrgewichtige Influencerin zum Beispiel ein Eis isst auf Instagram oder sich im Badeanzug zeigt oder ne, der Super-GAU eisessend im Bikini ihr Leben genießt oder einfach akzeptiert. Ja, diese Kommentarspalten kann man eigentlich nicht lesen, weil es ist einfach nur furchtbar, was Menschen da meinen, schreiben zu müssen und ja, was Menschen da meinen, teilen zu müssen, wie verletzend und wie abwertend das Ganze ist. Und ich habe da mal einen Insta-Post dazu gemacht, der heißt, warum sind Menschen so wütend auf die Anti-Diät-Bewegung? Also den verlinke ich dir auch, falls du da mal reinlesen möchtest. Das geht alles auch sehr in diese Richtung. Kurzfassung, in unserer Gesellschaft gibt es viele Hindernisse und Vorurteile, die es besonders mehrgewichtigen Menschen schwer machen können, Genuss, insbesondere im Kontext von Essen, frei und ohne Scham zu erleben. Und diese Herausforderungen, die sind in erster Linie kulturell und sozial bedingt. Also mehrgewichtige Menschen werden oft stigmatisiert mit negativen Stereotypen in Verbindung gebracht, wie beispielsweise Faulheit oder mangelnde Disziplin. Und das kann natürlich dazu führen, dass sie sich beim Essen beobachtet oder verurteilt fühlen und das in der Regel tatsächlich auch werden. Das ist auch ein Beispiel, das ich schon häufiger im Podcast gebracht habe. Wenn eine mehrgewichtige Person einen Burger isst, ne, dann denken sich da wahrscheinlich manche, ja, ist kein Wunder. Wenn die mehrgewichtige Person einen Salat isst, dann denken da vielleicht manche, ha, glaubst du doch selber nicht, wem will sie da was vormachen? Also man kann da leider nicht gewinnen. Man wird verurteilt werden als mehrgewichtige Person. Es wird immer auf den Teller geschaut, weil die Gesellschaft dazu neigt, schlanke Körper als Schönheitsideal zu propagieren, was den Genuss für mehrgewichtige Menschen natürlich stark einschränken kann, da sie dadurch ja auch unter einen Druck kommen, diesem Ideal zu entsprechen. Und wenn wir dann halt in die Medien schauen und die Werbung schauen, die verstärken häufig diese schlanken Ideale, in Anführungszeichen Ideal, und die suggerieren ja auch, dass Genuss und Wohlbefinden nur durch ein bestimmtes Aussehen erreicht werden kann. Das heißt, ich kann mich als mehrgewichtige Person ja gar nicht anders dann als schuldig zu fühlen. Und wir leben in der Diätkultur, die natürlich auch weiterhin die Idee fördert, dass Genuss im Zusammenhang mit Essen kontrolliert oder eingeschränkt werden sollte. Besonders eben, wenn man nicht diesem schlanken, gesellschaftlich angestrebten, in Anführungszeichen Ideal entspricht, um dann Gewicht zu verlieren oder um ein niedrigeres Gewicht zu halten. Und es kann natürlich auch wieder bestärken, dass sich Menschen schämen, egal welchen Körper, bestimmte Dinge zu essen oder es überhaupt auch vermeiden, öffentlich zu essen. Und das ist ja auch kein Wunder. Also gerade in sozialen Situationen kann es ja sehr unangenehm werden oder man kann auch sehr verurteilt werden für die eigenen Essgewohnheiten, was natürlich auch wieder den Genuss maßgeblich einschränkt, was die Freude auch an gesellschaftlichen Mahlzeiten erheblich beeinträchtigen kann, weil eben dieser gesellschaftliche Druck da ist. Und dann verinnerlichen wir das ja auch zum Teil, dieses Ideal, machen uns selbst auch diesen Druck. Das passiert oft auch ganz unbewusst. Und dann haben wir natürlich ganz viele innerliche Konflikte, weil wir ja zum einen gerne Genuss möchten, aber halt glauben, dass der Genuss uns nicht in unseren Zielen weiterbringt, dass dann Angst beispielsweise vor der Gewichtszunahme sein kann oder aufkommen kann und dass ich mich auch ständig damit auseinandersetze, mit dem eigenen Körperbild, das eben nicht, möglicherweise nicht dem entspricht, was ich mir wünsche. Und all das kann natürlich unfassbar den Genuss trüben. Und deshalb an dieser Stelle nochmal eine ganz klare Ansage. Insgesamt ist es wichtig, gesellschaftliche Normen und Vorurteile zu hinterfragen und zu verändern, um allen Menschen zu ermöglichen, Genuss frei und ohne Scham zu erleben. Weil das ist das, was jeder Mensch wirklich auch verdient. Genuss im Leben zu haben und sich auch zu erlauben, diesen haben zu dürfen. Und ich werde ja immer wieder gefragt, was ich mir wünschen würde in Bezug auf Ernährung, Körperbild etc. Wenn ich nur eine einzige Sache ändern könnte, was es wäre. Und da ist immer meine Antwort, Körper und Essverhalten nicht mehr zu kommentieren, weil ich glaube, dass uns das sehr weiterbringen würde, dass uns auch das sehr viel helfen würde, wieder mehr Genuss in unserer Ernährung uns zu erlauben, mit diesen ganzen Vorteilen, die wir vorhin schon hatten, ne? Sich ausgewogener, sich hochwertiger zu ernähren, lebenslang gesunde Essgewohnheiten zu fördern, weil uns Genuss erlaubt, wieder in Verbindung mit unserem Körper zu kommen und vom Körper abgetrennt zu sein, das ist einfach nicht gesund, weil wir dann die Rückmeldungen nicht hören, weil wir dann gar nicht mehr wissen, was wir brauchen, weil wir dann unsere Bedürfnisse gar nicht mehr befriedigen können. Das ist nicht gesund. Und deshalb möchte ich dir gerne heute einen Impuls mitgeben, also es sind insgesamt zwei. Und der erste ist, wenn du das nächste Mal in eine Situation kommst, in der du Schuldgefühle hast beim Essen oder in der du das Essen gerne genießen würdest, das aber nicht kannst, frag dich mal, was wäre anders, wenn du dir erlauben könntest, das Lebensmittel oder die Speise jetzt zu genießen? Was würde passieren, wenn du dir jetzt diese Erlaubnis gibst? Also du musst dir nicht immer diese Erlaubnis geben, aber wie wär's, wenn du die jetzt mal dir in dieser Situation geben würdest? Und wenn du möchtest, dann probier das mal aus, dir diese Erlaubnis zu geben. Und überfordere dich nicht dabei, du musst nicht immer jedes Essen genießen, du kannst kleine Schritte machen. Du kannst auch zum Beispiel sagen, heute oder bei dieser Mahlzeit oder den Rest der Woche erlaube ich mir mal zu genießen und auch meine Lebensmittel mal nach wirklichem, echtem Genuss auszuwählen und dann mal gucken, was passiert und wie immer ganz neugierig und wertfrei an diese Dinge rangehen, wenn es irgendwie möglich ist. Und dieser Gedanke, der mir da persönlich auch dabei hilft, ist, sich zu sagen, ha, spannend, die nächste Mahlzeit ist wieder eine Gelegenheit, was über mich und über meinen Körper zu erfahren. Der zweite Impuls ist, Genuss kann man tatsächlich lernen und Genusstraining wird mittlerweile oder ja eigentlich die letzten Jahrzehnte sogar schon als therapeutisches Konzept eingesetzt. Und ich habe da einen spannenden Artikel von Dr. Rainer Lutz, der in den Shownotes verlinkt. Er ist klinischer Psychologe und hat das Gruppentherapieprogramm Die kleine Schule des Genießens entwickelt, sowie auch allgemein psychologische und verhaltenstherapeutische Grundlagen der sogenannten Eutymentherapie. Und Eutym bedeutet, was der Seele gut tut. Das Konzept der Eutymentherapie kommt aus der positiven Psychologie und konzentriert sich auf positive Aspekte des Lebens wie Freude, Ausgeglichenheit, Wohlbefinden oder eben auch Genuss. Und dieses Therapiekonzept soll Menschen in die Lage versetzen, sich zuzugestehen, positive Dinge erleben zu dürfen. Also auch hier wieder Stichwort Erlaubnis und gut für sich selbst zu sorgen und nicht zu erwarten, dass Dritte dafür verantwortlich sind. Und das große Ziel, also das Metaziel, ist die Selbstfürsorge. Und da sieht man dann auch, wie wunderbar das wieder mit der intuitiven Ernährung zusammenpasst. Und so startet auch dieser Artikel, den ich dir da verlinkt habe. Genießen ist ein Akt der Selbstfürsorge, die den Wechsel von Belastung und Entlastung, Arbeit und Freude im Sinne eines, in Anführungszeichen, guten Lebens zum Ziel hat. Und ursprünglich haben Lutz und Koppenhöfer 1983 das Genusstraining für depressive PatientInnen entwickelt. Und der Aufbau ist eigentlich relativ einfach. Also die Interventionen erfolgen auf drei verschiedenen Ebenen. Auf der Ebene der Kognitionen. Das sind alle Prozesse, die mit dem Wahrnehmen und Erkennen zusammenhängen. Also wenn ich etwas ändern möchte, dann darf ich mir erstmal bewusst werden, was denn eigentlich gerade die Situation ist, was die Sache ist. Dann haben wir die Ebene der Sinne und Emotionen und die Ebene der Handlungen. Und dafür haben die beiden 7 Genussregeln. Das heißt, die heißen leider Regeln. Ich würde mir ja immer wünschen, dass sowas immer eher Prinzipien heißt, dass man das gar nicht irgendwie dogmatisch angehen kann. Aber das sind 7 Genussregeln, so haben die das genannt, als wichtige Elemente des Konzepts. Und ich finde, dass es so viel auch erklärt, was wahrer Genuss ist, ne? Weil wir ja oft sagen, ja, aber wenn ich nur noch das esse, was mir schmeckt, und wenn ich mein Essen nur noch genieße, dann würde ich nur noch Chips essen. Wenn ich jetzt diese 7 Genussregeln vorlese, dann ist eigentlich klar, warum das nicht so ist. Also zum einen, Genuss braucht Zeit, Genuss muss erlaubt sein, Genuss geht nicht nebenbei, weniger ist mehr, aussuchen, was gut tut, also auch hier wieder die Rückmeldung vom eigenen Körper, wie ist mir das jetzt überhaupt bekommen? Also wir sind wieder 100.000-prozentig bei der intuitiven Ernährung, ohne Erfahrung, kein Genuss, also Genuss ist wirklich was, was du tust, nicht worüber du liest, sondern was du erlebst. Und Genuss ist alltäglich. Und gerade dieser letzte Punkt, den finde ich so wichtig, weil wir bremsen uns ja häufig selbst aus, weil alles in Anführungszeichen perfekt sein soll, weil wir vielleicht so Glaubenssätze haben wie, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Und da wirklich so ein bisschen Entspannung reinzubringen und zu sagen, es sind eigentlich die kleinen Dinge, die zählen und die sich dann oft auch aufsummieren und jetzt nicht die eine große Geste. Also wir streben ja auch so oft nach dieser ultimativen Entspannung, zum Beispiel, wenn wir jetzt unseren Urlaub planen, wir warten bis zur Urlaubsreise oder wir warten irgendwie aufs Wochenende und bauen da auch so viel Erwartungen auf, dass jetzt alles perfekt sein muss, dass es das dann oft überhaupt nicht ist. Und dadurch verpassen wir so viele kleine, besondere Augenblicke im Alltag. Und wenn du vielleicht auch Angst hast, wenn du deinen Fokus jetzt auf Genuss legst oder das mal ausprobierst, dass du dann nur noch das essen würdest, was dir schmeckt und dann du auch auf jeden Fall nur noch in Anführungszeichen ungesunde Essenssachen essen würdest, dann mach dir klar, ja, das kann durchaus sein, dass es mal kurzzeitig so ist. Vielleicht hast du da auch ein bisschen Nachholbedarf, wenn du dir immer sehr viele Lebensmittel verboten hast. Aber du darfst ja auch nicht vergessen, der erste Schritt ist immer die Erlaubnis. Aber, und das gehört ja auch untrennbar zum intuitiven Essen dazu, der zweite Schritt ist zu schauen, wie ist dann eigentlich die Rückmeldung meines Körpers? Ist es echter Genuss, wenn es mir dann am nächsten Tag eigentlich nur noch schlecht geht, weil ich es in irgendeiner Form dann übertrieben habe und dann vielleicht nicht auf meinen Körper gehört habe. Also ist das wirklicher Genuss? Und jetzt ist halt immer so die Frage, wie kannst du denn das alles für dich umsetzen? Und hier auch nochmal ein kleiner Verweis auf unser Buch. Auf Seite 207 haben wir 10 ganz einfache Schritte zu mehr Genuss beim Essen. Und es gibt auch eine kleine Meditation, die heißt Im Schlaraffenland. Also wir haben bei uns im Buch so QR-Codes, da kannst du einfach mit dem Handy drauf gehen und dann kannst du dir kostenlos diese Meditation anhören. Und was ich dir auch noch mitgeben würde, ist zu gucken, wie kannst du denn mit allen Sinnen genießen? Und das muss gar nicht beim Essen sein. Also wenn du das gar nicht jetzt mit dem Essen machen möchtest, kannst du das auch in ganz vielen anderen Bereichen deines Lebens machen, weil wenn du in einem Bereich deinen Genuss schulst, das wird auf jeden Fall Kreise ziehen und sich in andere, ja, Bereiche übertragen. Und was ich schön finde, ist das Konzept der sogenannten Genussmomente. Und das kannst du beispielsweise für die Augen machen, da kannst du eine kleine Fotosafari machen, du kannst dir dein Handy schnappen, auf Motivsuche gehen, beispielsweise kannst du 20 verschiedene Blumen fotografieren oder 10 Motive in einer bestimmten Farbe. Also ich suche jetzt nach Dingen, die gelb sind und mache davon ein schönes Foto oder 10 Bilder zu einem bestimmten Thema. Ich fotografiere jetzt mal 10 Stühle oder 10 Haustüren oder 10 Steine oder 10 Schneckenhäuser, was auch immer dir da Spaß macht. Es gibt auch Genussmomente für die Hände. Es gibt dieses Kinderspiel, wo du Gegenstände in ein kleines Säckchen packst und dann kannst du die dann erfühlen. Oder es gibt Genussmomente für die Ohren, zum Beispiel ein Horchspaziergang. Da brauchst du dann auf jeden Fall Hilfe, weil du würdest dir da die Augen verbinden. Das heißt, du bräuchtest jemand, wer dich auch führt, ne, wer auch sicherstellt, dass dir da nichts passiert. Oder vielleicht magst du dich auch einfach mal nach draußen setzen und die Augen zu machen und mal horchen, was in deiner Umgebung eigentlich alles für Geräusche sind. Für die Nase kann ich dir natürlich Kräuter oder Gewürze empfehlen, Genussmomente für die Nase, oder dass du ab und zu mal innehältst, mal einer Blume riechst. Ich rieche beispielsweise immer, wenn ich einen bestimmten Weg spazieren gehe. Ich weiß, da gibt's eine Rose im Vorgarten, die riecht so toll. Und da traue ich mich das einfach da. Also natürlich nicht in den Vorgarten reinzugehen, sondern ich stehe auf dem Gehsteig und man kann dann den Rosenbusch dann direkt, weil der am Gehsteig steht, erreichen. Ich rieche da immer an diesen Rosen, weil die so toll riechen. Und weil es einfach so diese Kleinigkeiten sind. Oder für die Zunge, ein Genussmoment für die Zunge, wenn du dir einen bunten Snackteller zum Beispiel machst, wo du Obst oder Gemüse und Nüsse und vielleicht eine Süßigkeit oder zwei und so ganz verschiedene Texturen und Geschmäcker und dann wirklich mal ganz achtsam überlegen, wie schmeckt das, wie verändert sich vielleicht der Geschmack, was ist so das erste Wort, das mir in den Sinn kommt, wenn ich da jetzt reinbeiß. Also alles, was deine Achtsamkeit schult, alles, was dir hilft, im Hier und Jetzt zu sein, wird dir auch immer dabei helfen, mehr Genuss zu erleben. Und ich habe es gerade schon gesagt, wenn du an einer Stelle an deiner Genussfähigkeit arbeitest und genießen übst, also wirklich mehr zu genießen übst, dann wird das Kreise ziehen und du musst nicht beim Essen anfangen, wenn es zu herausfordernd erscheint. Und du darfst dich doch wirklich entspannen. Du brauchst hier kein Schwarz-Weiß-Denken. Und es gibt ja wie immer auch einen Instagram-Post zur aktuellen Podcast-Episode. Und ich würde mich total freuen, wenn du da auf Instagram mal rüber hüpfst und unter den heutigen Post vielleicht mal deine persönlichen Genussmomente schreibst, sodass wir da wie so eine kleine Ideensammlung machen können. Würde ich mich sehr drüber freuen. So, dann fasse ich nochmal zusammen. Ist Genuss beim Essen gesund? Es spielen emotionale und psychologische Faktoren eine wichtige Rolle beim Essverhalten. Und das Erleben von Freude und Genuss beim Essen kann dazu beitragen, sich wieder mehr an inneren Signalen wie Hunger und Sättigung zu orientieren, emotionales Essen zu reduzieren und die Achtsamkeit beim Essen zu erhöhen. Und Studien zeigen außerdem, dass GenussesserInnen sich ausgewogener und hochwertiger ernähren, statistisch gesehen, und die Konzentration auf den Genuss beim Essen lebenslange gesunde Essgewohnheiten fördern kann. Schuldgefühle und Reue stehen uns beim Genießen häufig im Weg und besonders mehrgewichtigen Menschen in unserer Gesellschaft wird gar nicht wirklich zugestanden, ihren Fokus auf Genuss legen zu dürfen. Daher ist es wichtig, gesellschaftliche Normen und Vorurteile zu hinterfragen und vor allem auch zu verändern, um allen Menschen zu ermöglichen, genussfrei und ohne Scham zu erleben. Und das Schöne ist, Genuss kann man lernen mit kleinen Übungen, die man immer wieder in den eigenen Alltag einbauen kann. Und Genusstraining wird als therapeutisches Konzept schon seit längerer Zeit eingesetzt. Und die 7 Genussregeln, die können dabei helfen, mehr Genuss zu erleben, da sie darauf ausgelegt sind, das Bewusstsein für den Genuss beim Essen zu schärfen und eine gesunde Beziehung zum Essen zu fördern. Denn sie betonen die Bedeutung von Achtsamkeit, Vielfalt und sozialem Austausch für ein genussvolles und gesundes Essverhalten. In diesem Sinne, iss doch, was du willst und versuch es wirklich zu genießen. So, und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere gerne meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf meinem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antoniepost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.